Nach dieser Szene brauchte man erstmal Vivaldi, um wieder zu Verstand zu kommen, irgendwie, fand ich. Und mir gibt das jetzt endlich die Chance, dass ich mal einen Abend vernünftig mit einer Begrüßung anfangen kann und guten Abend sagen. Dobre večer und bonsoir. Und am liebsten würde ich natürlich alle 19 Sprachen durchgehen, aber da würde ich nur meine Schwachheit offenbaren. Aber ich nutze die Gelegenheit, bevor wir zum Thema kommen, noch einmal erstmal ein herzliches Dankeschön den Dolmetschern in den Kabinen zu sagen. Denn ich bin ihr Quälgeist die ganze Woche über. Auch den Gebärdendolmetschern, die dies auf wunderbare Weise, auf für mich rätselhafte Weise, das, was ich in einem Affentempo hier erzähle, in Gebärden umsetzen und verständlich machen. Und 64 Dolmetscher und wir treffen uns jeden Tag und immer, wenn ich ihnen begegne hier in der Halle oder so und wir uns in die Augen schauen, dann steigt in mir wirklich ein schlechtes Gewissen auf. Denn was ich hier mache, weiß ich gar nicht, wie man das alles... Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ich kann ja gar nicht richtig Deutsch. Und das soll man dann in andere Sprachen übersetzen, nicht wahr? Ja, wir im Ruhrgebiet in Essen, wir waren immer dankbar, wenn wir mein und dein auseinanderhalten können. Mit mir und mich hatten wir immer Schwierigkeiten. Aber gut, so weit, so gut. Jetzt, was hilft gegen die Angst? Das ist das Thema. Ich meine schon, es ist zugegeben, es ist gemein, sich über die Angst der Ängstlichen lustig zu machen. Aber so ist das mit Karikaturen. Karikaturen überzeichnen so dramatisch, so radikal, so extrem, dass selbst Dinge, die eigentlich furchtbar wehtun, vielleicht im Gelächter einem runterrutschen, zum Nachdenken anregen. Was ist nun mit der Angst? Ich war überrascht, dass ein renommierter Journalist vor einiger Zeit jetzt ein Buch über die Niederlande schrieb. Wir grüßen die Freunde in den Niederlanden, die auch heute ja mit dabei sind. Applaus aus München für euch in den Niederlanden. Die Niederlande sind ja in Europa vorbildlich und bekannt, dass sie eine offene Gesellschaft haben, eine sehr tolerante Gesellschaft. Das Buch dieses Journalisten über die Niederlande heißt Land in Angst. Land in Angst. Und es handelt über einige Probleme, die sich aufgetan haben nach dem Ermordung des Politikers Pim Fortuyn und dann des Künstlers Theo van Gogh. Und das, was in den Niederlanden so extrem deutlich wird, weil dort Freiheit und Toleranz und offene Gesellschaft und Erschrecken über Gewalt, die plötzlich wie ein Schock hineinkommt in eine solche Gesellschaft, das macht deutlich, was Europa insgesamt ergreift. Wir spüren plötzlich, dass im hohen Maße in unseren Erwartungen doch eben Sicherheit die Voraussetzung für Freiheit ist. Und jetzt die Frage in vielen Köpfen ist und sagen, ja, wie kriegen wir da die Balance? Wir wollen Freiheit. Aber wir wollen auch Sicherheit. Und wie viel Einschränkung von Freiheit ist eigentlich nötig? Oder wie viel Einschränkung von Freiheit wollen wir hinnehmen, um Sicherheit zu gewinnen? Wie viel Einschränkung von Freiheit muss man zumuten oder darf man das? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wie mir ein Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat den Satz gesagt, Angst ist das Schwindelgefühl der Freiheit. Angst ist das Schwindelgefühl der Freiheit. In einer Zeit, in der Angst um sich greift, da gibt es natürlich auch Geschäftemacher, die gut verdienen an der Angst. ZDF-Reportage vor einigen Monaten sah ich, die beschrieb, dass die gefühlte Unsicherheit in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland zumindest, größer ist als die tatsächliche Unsicherheit. Private Sicherheitsfirmen boomen,
Sicher in Diskotheken, okay, da geht's manchmal heftig zu. Firmen, Wohngegenden in einer kleinen Stadt in Deutschland bieten Sicherheitsdienste Rentnern an, dass sie unter Begleitung von Bodyguards zur Sparkasse gehen können, um ihr Geld abzuholen. Es ist nicht bekannt, dass bisher je ein Rentner auf einem solchen Weg überfallen worden wäre, aber die Angst greift um sich und es zählt die gefühlte Unsicherheit viel mehr als die tatsächliche. Was ist da los? Woher kommt diese Angst? War das immer schon so? Nehmen wir das nur jetzt anders wahr? Oder ist das nur ein Medienereignis und in Wirklichkeit findet es gar nicht statt? Eins muss man sagen, das 20. Jahrhundert war gekennzeichnet von einer Entwicklung in unserem Bewusstsein, die auch nicht ohne Anhaltspunkte war, dass wir mehr und mehr die Dinge unter Kontrolle haben, in den Griff bekommen. Die Krankheiten, dramatische Fortschritte in der Medizin, die machten uns weiß, die Halbgötter in Weiß kriegen alles hin, die kriegen alles repariert, wir haben alles im Griff. Oder vielleicht demnächst, heute noch nicht, aber bald demnächst. Die Natur und die Zukunft natürlich. Da gab es mal so einen Boom von Zukunftsforschern. Irgendwie finde ich es ziemlich still geworden um die. Nach einigen erfolgreichen Fehlprognosen. Den Weltraum haben wir im Griff. Wir haben alles im Griff. Und dann passierte der 11. September 2001 und zwei Grundpfeiler unserer Macht und unserer Kontrolle symbolisch stürzten in New York zusammen. Diese Türme des World Trade Centers waren symbolisch tief in unserer Seele wie die hohen, starken, unerschütterlichen Pfeiler der Macht, die wir haben, mit der wir die Dinge im Griff haben. Und plötzlich stellten wir fest, überhaupt nichts im Griff. Überhaupt nichts im Griff. Und dann erlebten wir auf dem zweiten Weihnachtstag 2004 entsetzt, dass in den schönsten Weihnachtsfest und dann dort, wo Menschen Urlaub, Sonne und Schönheit der Natur genießen wollten, plötzlich in wenigen Minuten eine katastrophale Welle. 250.000 Menschen in den Tod riss. Kein Schutz. Überhaupt kein Schutz. Wir haben uns an die Katastrophen in der dritten Welt gewöhnt, jedes Jahr Tausende und Abertausende bei Flutkatastrophen und Erdbebenkatastrophen. Aber dass eine Stadt wie New Orleans mitten in einem Bereich, wo man dachte, ist alles unter Kontrolle, Hightech und alles drin, in den Fluten versank, gnadenlos, erschütterte noch einmal eine Säule und sagte, wir haben überhaupt nichts im Griff. Und jetzt reden die Beobachter unserer Zeit von diesem Phänomen der Erscheinung einer diffusen Angst, einer gesichtslosen Angst. Wenn man weiß, wovor man sich zu fürchten hat, kann man sich darauf einstellen. Aber das, was wir heute erleben in unserem Bewusstsein, ist diese Angst, die dann auch natürlich krankhafte Auswüchse haben kann. Eine gesichtslose Angst, sagt man. Woher kommt das? Wie kann man das kontrollieren? Natürlich greifen die Menschen nach Betäubungsmitteln. Und man liest in den Gazetten inzwischen, dass natürlich in solchen Zeiten der Angst auch die Religion boomt, weil sie ein altes, probates Beruhigungsmittel gegen die Angst ist. Stellen wir uns dieser Behauptung, dieser Frage, christliche Glaube, hilft er gegen die Angst? Ich will tun, was ich in diesen Abenden immer wieder getan habe. Ich will sie einfach mit hineinnehmen in die Bibel. Möchte etwas lesen aus der Bibel, möchte Ihnen vor allen Dingen die Person des Jesus Christus näher bringen und Sie bitten, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist, ich finde, hochinteressant, was er zum Thema Angst sagt. Unmittelbar vor dem Prozess, wenn man das einen Prozess nennen wollte, in der Nacht dort und seiner Ermordung, seiner Hinrichtung am Kreuz, spricht er Stunden mit seinen Schülern, seinen Jüngern. Und im Johannesevangelium, im 16. Kapitel, da lesen wir diesen Satz von Jesus. Sehr knapp. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus verspricht uns nicht, dass es eine Welt gäbe oder dass er uns eine Welt serviert, in der es keine Angst gibt. Angst, das ist ein ganz normales Gefühl, das man hat, wenn man normal empfindet. Es gibt Engpässe im Leben, es gibt Gedränge, es gibt Bedrängnisse und dann wird es eng. Und wenn es eng wird und wir nicht wissen, ob wir durchkommen durch diese Engpässe, dann stellt sich dieses Gefühl der Enge auch hier im Hals ein. Das ist die Angst, wenn es eng wird. Und das ist wie ein Alarmsystem. Sehr zu vergleichen mit dem Schmerz, der dann auftritt, wenn irgendwo im Körper etwas nicht funktioniert. Dann entsteht ein Schmerz und der ist nicht schön. Aber er signalisiert uns, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und dieses Schmerzsignal treibt uns dazu, weil es nicht schön ist, dass wir irgendetwas unternehmen, um nach der Ursache zu forschen und möglichst diese Ursache zu beheben. Und das ist eigentlich normalerweise die Angst. Sehr, sehr irreführend, sehr, sehr lebensfeindlich, wenn wir uns weismachen lassen, es gäbe ein Leben ohne Angst. Denn das ist im Grunde dann ein Leben, in dem ich nicht spüre, wo die Gefahren sitzen. Natürlich gibt es dass dieses Alarmsystem, das wir haben, auch Kurzschlüsse hat oder kaputt geht. Und wenn die Sirene und die Alarmsirene dauernd schrillt, wo gar kein Anlass ist, dann ist da irgendwas im System kaputt. Das gibt es natürlich. Es gibt Angstzustände, die gar nicht mehr, kann man streiten, ob diese Theaterszene uns da nicht an die Grenze geführt hat. Nicht? Aber Hypochonder, Leute, die für und sowas, das, ja gut, die Angst vor weißen Mäusen. Natürlich gibt es das, diese Überängstlichkeit, die eigentlich nicht wirklich einen Grund hat zur Angst. Aber das ist alles doch sehr persönlich verschieden, wie die Nerven sind. Und der eine erträgt das eine ganz spielen und das andere macht ihn total verrückt. Und es ist umgekehrt. Fluchangst, Raumangst und was es da so alles gibt. Da kämpft man mit allem Möglichen. Und das ist dann gar nicht mehr zum Lachen, wenn man damit leben muss und wenn man irgendwie versucht, damit fertig zu werden. Und wenn es solche Fehlreaktionen gibt, wenn das System, das Alarmsystem, das eigentlich eine Hilfe wäre, Achtung, wachsam sein, tu was Sinnvolles dazu, wenn das so durchschrillt, dann ist gut, wenn man Fachleute hat, die einem beraten und helfen und sagen, was kann man jetzt tun, damit man mehr Stabilität reinkriegt. Dass wir das nicht vereinfachen heute und schon gar nicht irgendetwas, was sehr, sehr schmerzlich ist für einen Menschen, irgendwo ins Lächerliche ziehen. Gut, dass es dann Psychologen und Ärzte gibt und Berater und Seelsorge, die dann helfen können, auch wie man kleine Schritte tun kann und solche Ängste vielleicht überwinden kann. Oft ist es ja so, dass solche Ängste gar nicht völlig überwunden werden können, sondern dass man es nur lernt, entsprechend zu leben, standzuhalten, nicht dauernd in Panik zu geraten, da etwas gegenzutun, nicht zu fliehen. Das ist dann schon fast die gewonnene Schlacht, das ist ganz wichtig. Aber noch einmal zurück zu diesem wichtigen, der positiven Funktion der Angst. Wir brauchen das in unserem Leben. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Wenn er hier von der Welt redet, dann redet er nicht von den Alpen und ihrer Schönheit, wie man sie heute an einem föhnigen Tag über München sehen konnte, ein fantastisches Alpenpanorama oder demnächst der Frühling oder hinter uns noch der Schnee. Es gibt so viel Schönheit in der Welt. So redet die Bibel auch von der Welt, der schönen, guten Schöpfung, die wir bewundern als ein Werk des Schöpfers. Aber hier redet Jesus einmal von der Welt als der Zusammenfassung der Bedrohungsmächte, der Zerstörungsmächte, der Anfeindungen, die unser Leben erschüttern. Und das gibt es eben auch, diese Wirklichkeit, diese Seite der Welt müssen wir auch manchmal erleben. Und das meint er, wenn er sagt, in der Welt, in diesem Spannungsfeld, in diesen Zerreißproben, wo es so Bedrängnisse gibt, wo es so eng wird, dass man denkt, ich passe nicht mehr durch, mir geht die Luft aus, ich kann nicht mehr. Ja, da habt ihr Angst, ja. Aber seid getrost. Im Urtext, in dem griechischen Urtext des Neuen Testamentes steht hier, seid mutig. Seid mutig. Was ist Mut? Mut ist, wenn ich mit wachen Sinnen die Gefahr erkenne und abschätzen kann. Und trotzdem Grund sehe, nicht zu fliehen, sondern standzuhalten und etwas Verantwortliches zu tun. Das ist Mut. Mut ist nicht die Verrücktheit, die Tollkühnheit eines Besoffenen, der überhaupt die Wirklichkeit nicht mehr wahrnehmen kann und der deshalb in irgendwelche lebensgefährlichen Situationen hineinrennt. Das ist kein Mut, sondern das ist Schwachsinn. Nicht? Das ist betäubt sein und dann die Realität nicht mehr wahrnehmen. Das ist nicht Mut, sondern gute Gründe haben, standzuhalten. Flüchten oder standhalten, so hieß ein Bestseller, ein berühmtes Buch eines bedeutenden Psychologen in Deutschland, Horst Eberhard Richter, über die Angst und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. Flüchten oder standhalten. Gibt es Gründe, standzuhalten oder betrügt man sich oder reagiert man in Panik, macht irgendetwas, um sich zu verteidigen, was aber total kontraproduktiv ist und vielleicht unser Leben sogar schlimmer und kaputt macht. Nun sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst. Das ist ernüchternd. Und das finde ich schon mal erstmal sympathisch. Dann sagt er aber, seid mutig. Da sagen wir aber, gibt es denn Gründe? Gibt es denn Gründe? Wo sind die guten Gründe, nicht wegzulaufen und sich nicht zu betäuben und nicht Vogelstrauß-Politik zu machen oder irgendwas sonst? Gibt es denn Gründe? Jesus sagt, ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt besiegt. Erinnern Sie sich an die Plakate, mit denen wir eingeladen haben zu ProChrist? Darf ich sie Ihnen noch einmal zeigen? Zweifeln, staunen, stand da drauf. Und die Bilder, sehen Sie? Die zweifelnden Gesichter und in der Mitte der gekreuzigte Jesus auf dem Staunen-Plakat, die fröhlichen Gesichter und in der Mitte der gekreuzigte Jesus. Eins der größten Kreuzigungsbilder Europas, Matthias Grünewald, der Isenheimer Altar. Ich habe die Welt besiegt, sagt er. Wir haben am Anfang das ProChrist-Lied gesungen, da kann man nur staunen. Gott zeigt sein Gesicht und Dunkelheit verwandelt sich in Licht. Wo zeigt Gott sein Gesicht? Das Bild des gekreuzigten Jesus ist das Gesicht des allmächtigen, ewigen, barmherzigen Schöpfers der Welt. Und er ist nicht im Jenseits geblieben und nicht ein fernes Prinzip, sondern im gekreuzigten Jesus ist er für uns erkennbar geworden. Er ist tief hineingegangen in die Not, unter die Lasten. Er hat sie getragen, alles, was an Zerstörungsmacht da ist, an Lüge und Brutalität, an Menschenverachtung, an Zynismus, das den Menschen kaputt macht, an Gier, sexueller Gier und Habgier und Rücksichtslosigkeit. Er hat sich alles angezogen, der heilige Gott, und er ist daran zugrunde gegangen, im Gericht Gottes am Kreuz, so sehr, dass er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Hölle der Gottverlassenheit. Der Psychologe Horst Eberhard Richter sagte, dass die Angst des Menschen im Letzten eine Einsamkeitsangst ist und dass die Einsamkeitsangst in ihre Wurzel in der letzten Todesangst hat, die jeder Mensch unbewusst vor sich hat, auch wenn er sie verdrängt. Jeder von uns muss seinen Tod allein sterben. Und das ist ein Trennungsprozess. Ich muss alles loslassen, was mir lieb ist. Alles loslassen. Und unser Leben, so sagt der Psychologe, sei eine Bemühung, uns zu verteidigen gegenüber dieser Trennungsangst, dieser Isolationsangst. Die letzte und in diese letzte Verlassenheit, auch von Gott verlassen, das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Jesus schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es gibt keine Antwort. Er stirbt. sodass natürlich verständlicherweise Freund und Feind unter dem, bei der Kreuzigung denken, jetzt ist alles aus. Die Freunde lachen sich ins Fäustchen, die Feinde lachen sich ins Fäustchen und sagen, das haben wir gleich gesagt, der ist widerlegt, das war ein Scharlatan. Die Freunde sind entsetzt, sie ihm geglaubt haben, sie haben gedacht, er ist doch der Repräsentant Gottes, in ihm begegnet uns der Schöpfer und er wird die Nägel rausreißen und er wird es zeigen, dass er das letzte Wort hat gegen dieses Unrecht und gegen diese Zerstörungsgewalt und dann schreit er und stirbt. Und dann rennen sie alle weg. Die Freunde, die am Rande gestanden haben und von fern zugeschaut und gedacht haben, vielleicht wendet sich das Blatt und verrammeln und verriegeln sich irgendwo in der Altstadt von Jerusalem. Sie können das nachlesen im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Da steht das dann geschrieben, dass sie zusammen waren und die Türen waren verschlossen aus Furcht. Das schafft die Angst. Eine Welt der verschlossenen Türen, wo Leute sich nicht mehr wagen, ehrlich zu sein miteinander, weil man Angst hat davor, wenn die mich wirklich kennen, wie ich bin, dann machen die mich fertig. Das geht gnadenlos und so verschließt man die Tür seines Lebens, so verschließen wir verschiedene Gruppen in der Gesellschaft gegeneinander, man schottet sich ab, man spricht nicht miteinander, Vorurteile werden aufgebaut, ethnische Gruppen gegeneinander, auch in Europa bis heute, wir sind noch nicht damit fertig, es ist noch nicht alles überwunden. Welche Not, eine Welt der verschlossenen Türen, welch ein Widerspruch, das erleben wir in einem Europa, in dem vor 15, 16 Jahren die Türen aufgegangen sind und wir eine Freiheit erleben, wie in der Geschichte Europas nie zuvor. Und paradoxerweise haben wir zugleich einen Prozess, dass Menschen in der Angst sich abschotten, sich abgrenzen, hinter innere Mauern zurückziehen, und überhaupt nicht die Gemeinsamkeit suchen, das schafft die Angst. Jesus sagt, ich habe die Angst, die Welt habe die Welt besiegt. In der Welt habt ihr Angst. Und dann passiert am Ostertag das Unerhörte. Die Nachfolger Jesu sind verbarrikadiert in diesem Raum, die Türen verschlossen und dann heißt es, da trat er in ihre Mitte. Er klopfte nicht, er schloss die Tür nicht auf, er trat einfach aus der unsichtbaren Wirklichkeit des Schöpfers, als der Auferstandene hinein in die Wirklichkeit von Raum und Zeit, die Wirklichkeit der Tische und Bänke, der Sichtbarkeit des Anfassbaren, steht in ihrer Mitte, sie erschrecken und er sagt ihnen, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Wenn ich das so deutsch sage, klingt das wie ein Wunsch, sei. In der hebräischen Sprache, die aramäisch wie Jesus gesprochen hat, heißt das einfach Shalom Alechem. Das heißt Friede euch. Das ist kein frommer Wunsch. Er bringt's mit. Er bringt den Frieden. Und dann lesen wir dort in der Bibel, dass er ihnen die Hände zeigt, in denen sie die Wundmale sehen und seine Seite, wo der Soldat den Speer reingehauen hatte und ihn hatte ausbluten lassen am Kreuz und zu sehen, dass er wirklich tot war. Mich hat das immer geschockt. In der Welt Gottes gibt es keine Wunden mehr. In der Welt des Auferstandenen gibt es keine Narben. Wie kann der Auferstandene mit Wundmalen da kommen? Und dann begreife ich das. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Die ewige Majestät des ewigen Gottes der Liebe zeigt sich erkennbar an den Qualitätsmerkmalen, den durchbohrten Händen, an der Wunde, der tödlichen Wunde in der Seite. Und das zeigt er den Jüngern und sagt, Friede euch. Und mitten in der Welt der Angst und der Furcht und der verschlossenen Türen empfangen diese Männer dort Frieden, Versöhnung, Vergebung. Sie sind Versager. Das waren ja die Leute, die das Maul so weit ausgerissen hatten und gesagt, und wenn wir mit dir sterben müssten, wir werden nicht von deiner Seite gehen. Und Jesus hat ihm schon gesagt, bevor der Hahn kräht, hast du mich dreimal verpfiffen. Sie hatten ja verraten, sie hatten ja ihre Grundsätze waren steil gewesen, aber sie hatten ja nichts umsetzen können. Sie waren ja total am Ende. Und jetzt kommt er nicht zur Abrechnung, nicht zu sagen und so, na wie ist es denn jetzt mit eurer Standfestigkeit? Sondern er kommt und sagt, Friede sei mit euch. Vergebung. Friede ist mehr als eine Stimmung. Friede heißt das Gegenteil von Feindschaft, von Krieg. Friede ist neue Verbindung. Ein neues Zusammenschließen. Er schließt sie in die Arme. Er schützt sie. Da heißt es in der Bibel, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Woher die Freude? Ringsrum die gleiche Gefahr wie vorher. Es war ja keine Angst vor weißen Mäusen. Die wussten ja genau, dass da eine lebensbedrohliche Gefahr war. Die meisten dieser Jünger, wahrscheinlich bis auf einen, sind ja später alle als Märtyrer, also gewaltsamen Todes gestorben. Deren Furcht war ja begründet. Das war nach wie vor so. Aber die Mitte dieser furchterregenden Welt war der auferstandene Jesus, erkennbar an den Wundmalen. Und deshalb wird es bis in Ewigkeit kein schöneres Bild von Jesus geben als das Bild des Gekreuzigten. Wenn Sie einmal das letzte Buch der Bibel lesen, die Offenbarung des Johannes, die uns visionär einen Blick in Gottes neue Welt gibt, dann werden Sie erstaunt lesen, dass in der neuen Welt Gottes im himmlischen Jerusalem die Mitte sein wird Gott und das Lamm. Das ist der biblische Ausdruck für den gekreuzigten Jesus, dass er als das Opferlamm, als der, der stellvertretend für mich und für Sie gestorben ist. Das war kein Schwächeanfall, der zum Glück wieder ausgebügelt wurde am Kreuz. Und jetzt ist er herrlich, sozusagen, ohne jeden Makel da. Nein, das ist die Schönheit Gottes, die Wunden vom Kreuz, der Beweis seiner Liebe, damit jeder, der so kaputt sein mag, wie er ist, weiß, Gott ist in die Tiefe deiner Not gegangen. Er kennt die Wunden deines Lebens. Den Schmerz, die Angst, die Zerrissenheit, die Schuld, die dein Leben entstellt hat. Er ist bis in die Tiefe hineingekommen und hält dir die Hände hin und sagt, Friede für dich. Und so entsteht mitten in einer Welt, in der man 1000 schlechte Gründe zur Angst hat, die Freude. Mitten in dieser Welt die Freude, weil er der Friede ist, Versöhnung gibt, ans Herz Gottes zieht. Ich die Vaterfürsorge Gottes plötzlich spüre. Es wird manches kommen, was mir Angst macht und was mich zittern macht. Da nehme ich den Mund nicht zu voll. Aber ich vertraue darauf, dass er immer noch dazwischen ist, zwischen meiner Angst und mir. Immer noch dazwischen, zwischen der Bedrohung und mir. Was für ein Leben. Da kann man nur staunen. Gott zeigt sein Gesicht und Dunkelheit verwandelt sich in Licht. Nun möchte ich Ihnen gerne deutlich machen, dass wenn Jesus so kommt und in unser Leben hinein die Vergebung bringt, und uns mit Gott verbindet und uns so schützt im Frieden mit Gott, dann ist das nicht nur dazu da, dass er uns selber hilft. Das ist so. Die Jünger freuten sich, dass ihr Leben jetzt einen Schutz hatte und eine neue Mitte, die Grund zur Freude war, zur Zuversicht, mitten in einer Welt, in der man 1000 schlechte Gründe für die Angst hat. Aber hören Sie bitte, wie diese Geschichte weitergeht, was da weiter passiert. Jesus spricht noch einmal zu ihnen, Friede euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er macht noch etwas, er schafft plötzlich Bewegungsfreiheit. Die Angst lähmt, Die Angst führt dazu, dass man sich einschließt, um sich abzuwehren, zu schützen gegenüber der Bedrohung. Wenn Jesus eintritt in die Welt der Angst und die Mitte wird, dann schafft er Bewegungsfreiheit. Ich habe das immer so gehört. Er gibt uns eine Portion Frieden, die unser Leben mit Gott in Ordnung bringt. Die wird ihm nicht aufgezwungen, die wird ihm nicht nachgeschmissen, die bietet er an, die hat er für uns erkämpft, erlitten, erstorben am Kreuz. Und Gott hat ihn bestätigt in der Auferstehung. Und das gilt jetzt. Und das bietet er an. Und Sie können es haben, Sie können es annehmen, wenn Sie kommen und sagen, ja, ich brauche das. Ich komme zu diesem Kreuz, ich bitte um Vergebung meiner Schuld. Ich will mein Leben nicht mehr selber rechtfertigen, ich will es nicht mehr schön färben, ich will nicht mehr mich darauf beziehen, dass ich sage, wir haben immer gute Vorsätze gesagt, der da oben wird sich schon anständig benehmen, wenn er mir begegnet. Können Sie alles machen. Diese Selbstgerechtigkeit steckt uns Deutschen offensichtlich in den Knochen, dass es zum Himmel schreit und stinkt. Sie können es machen. Sie können so leben und so in die Hölle gehen. In dieser Selbstgerechtigkeit. Ich brauche niemanden. Ich brauche keinen Gott. Ich brauche keine Vergebung der Sünden. Ich kann für mich selber gerade. Sie werden vor dem Angesicht Gottes stehen und dann werden Sie sehen, wie gut Sie gerade stehen können. Das sage ich in allem Ernst. Ich muss das so sagen, weil in diesem Land wir uns angewöhnt haben, uns mit Nichtigkeiten, Albernheiten und Pläsierchen den Kopf so voll zu machen, dass wir zum Nachdenken über die Grundfragen dieses Lebens nicht mehr kommen. Deshalb entschuldigen Sie, wenn ein armer Pfarrer einmal mal sagt, dass das Wahrheit ist. Dafür lasse ich mir gerne von vielen Besserwissern in unserer Gesellschaft sagen, dass man anständigerweise sowas nicht tut. Man droht den Leuten nicht. Aber die Wirklichkeit ist, wie sie ist. Wir werden Gott begegnen. Und ich flehe Sie an. Gott, das Wort Gottes sagt uns das ja nicht, um uns irgendwelche Ängste einzujagen. Das ist ja Quatsch. Sondern lass uns die Augen aufgehen und sagen, nun lass uns doch realistisch werden. Dass wir uns nicht selber betäuben, betrügen, die Vogelstrauß-Politik machen, sondern wir können zu dem Gekreuzigten kommen. Unsere Schuld bekennen, unser Leben bringen mit unseren Sehnsüchten, unseren Schwächen, unseren Sorgen, unserer Schuld und um Vergebung bitten und sagen, Herr, hier, ich nehme das Geschenk an. Du hast alles für mich getan, damit mein Leben eine neue Mitte bekommt in dir, dem auferstandenen Jesus. Und in diesem Licht will ich leben und mit einer Zuversicht und Freude, dass du der Herr meines Lebens geworden bist und dass ich jetzt sozusagen im Kielwasser deines Sieges von der Auferstehung und im Sog deiner Liebe vom Kreuz möchte ich mein Leben leben und ich will ganz eng bei dir bleiben. Ich möchte es lernen, ich möchte ein Schüler werden. Möchte Tag für Tag in deinem Wort studieren und möchte es besser lernen, als ich das bisher begriffen habe, was es heißt, so dicht hinter dir zu sein, zu empfangen, was du schenkst und zu tun, was du willst in dieser Welt, in die du mich gestellt hast. Ja, sagt Jesus, dafür gebe ich dir die zweite Portion Frieden. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So wie Gott Jesus den Sohn in die Welt gesandt hat, zur Rettung, zum Dienst für die Menschen. Bis hin zum Sterben für die Menschen, hat ihnen die Füße gewaschen, den Knechtsdienst getan. Gott war sich nicht zu schade. So sagt er, so sende ich euch. Ich will euch gebrauchen, dass ihr in diese Welt geht und dass ihr anderen Menschen dient. Die Liebe Gottes in Wort und Tat weiter sagt und dass ihr da bereit seid, wo ihr helfen könnt. Jeder an seinem Platz, jeder im Rahmen seiner Begabungen und seiner Aufgaben. Wir sind sehr verschieden und Gott hat für jeden von uns eine sehr besondere Platzanweisung. Aber er möchte, dass wir für andere etwas bedeuten. Deshalb schenkt er uns Bewegungsfreiheit und öffnet uns die Tür, die Furcht uns verschlossen hat. Wenn Sie die Bibel lesen, werden Sie feststellen, wie häufig eine Beauftragung und Berufung eines Menschen durch Gott beginnt mit den Worten, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Sehen Sie, das ist nicht nur ein persönliches Problem heute, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, in den Ländern Europas und in Europa insgesamt geworden. Wir stehen vor Herausforderungen, vor Aufgaben, die sehr kompliziert und sehr schwierig sind. Im Feld der sozialen Probleme, der wirtschaftlichen Probleme, auch der Friedensfragen. Die Probleme sind alle nicht leicht zu lösen. Diese Zeit kann am allerwenigsten Menschen vertragen, die aus Angst gelähmt und untätig sind und nur daran interessiert, sich selbst zu schützen und sich überhaupt nichts trauen, keine Bewegungsfreiheit haben, keine Initiative haben, weil aus lauter Angst, es könnten ihnen selbst die Fälle wegschwimmen, sie könnten ihren Vorteil, ihr Wohlergehen und gar irgendwas sonst noch verlieren. Das ist wie eine lähmende Wirklichkeit. Wir brauchen das heute, dass Menschen Hoffnung bekommen. Dass sie diese tiefe Geborgenheit erfahren. Ich habe den Rücken frei. Mir sagte mal ein kritischer Journalist, der gar kein Christ war, so, da warf mir den Satz so hin vor Jahren, von euch Christen muss man doch wohl erwarten, dass er noch was bewegt. Denn ihr habt doch den Mann vom Kreuz im Kreuz. Da bin ich zusammengezuckt und habe gedacht, meine Güte, wie oft ziehen sich selbst die Christen feige in ihre Kirchen und internen Kreise zurück und lassen die Welt zum Teufel gehen, schimpfen auf die Politiker, dass Politik den Charakter verdirbt, aber selber machen sich die Hände nicht schmutzig in der Bemühung um das Wohl der Gesellschaft. Wir brauchen das heute. Wir brauchen das. Wissen Sie, was wir brauchen? Ich zeige es Ihnen an einer Hand mit fünf Fingern. Wir brauchen eine Hand voll Leben. Das ist die Vision, die ich habe für unser Land und für Europa und für die Menschen in Europa. Eine Hand voll Leben. Erstens, Frieden mit Gott durch die Vergebung der Sünden. Zweitens, ein Leben im Gebet, in dem Dauerkontakt des Gespräches mit der Quelle des Lebens, mit Gott voll Vertrauen und horchend, was er sagt. Zweitens Gebet, drittens das Wort Gottes, in dem Gott uns den Weg zeigt und die Maßstäbe setzt. Täglich lesen, nehmen sich 15 Minuten Zeit für den Chef der Welt. Es gibt nichts Wichtigeres. Setzen Sie die Prioritäten so, wie sie sich gehören und nehmen sich an jedem Tag mindestens 15 Minuten Zeit und sagen, Herr, was hast du mir zu sagen? Ich will das besser lernen. Ich will anfangen, in deinem Wort zu lesen. Fangen Sie in den Evangelien an. Lesen Sie es Abschnitt für Abschnitt. Sie werden ein Problem haben. Und das Problem wird nicht sein, dass Sie das nicht verstehen. Das Problem, das Sie haben werden mit der Bibel, ist, dass Sie mehr verstehen, als Sie an einem Tag umsetzen können. Und deshalb fliehen viele Leute beim Bibellesen und entschuldigen sich mit dem, was sie nicht verstehen, weil sie zu feige sind, das, was sie verstanden haben, zu tun. Aber wenn sie das, was sie verstanden haben, tun, dann werden sie weiteres verstehen. Wenn Sie mit dem Schiff aus dem Hafen fahren, von Hamburg nach New York, dann starten Sie doch auch nicht erst, wenn Sie schon aus Hamburg die Freiheitsstatue von New York sehen. Sie fahren und je weiter Sie fahren, desto mehr eines Tages sehen Sie das Ziel. Sie lesen das Wort Gottes und indem Sie es tun, indem Sie es anwenden, erfahren Sie mehr und erkennen es besser. Also das Dritte ist das Wort Gottes in der Bibel lesen. Das ist die dritte Komponente. Und das Vierte ist die Gemeinschaft der Christen. Die Gemeinschaft der Christen. Die Bibel redet vom Leib des Jesus Christus, um zu sagen, die Menschen, die Christus ihr Leben verdanken, die Vergebung der Sünden empfangen haben, die hat er so organisch mit sich verbunden und miteinander verbunden, wie die Körperteile in einem Leib. Eins ist aufs andere angewiesen. Und wenn eins sich vom anderen trennt, dann kann es nicht mehr funktionieren. Es kann nur noch verwesen. Aber der ganze Körper ist auch behindert, wenn die einzelnen Teile nicht ihre Funktion ausüben. So hat sich Gott das gedacht, dass wenn Sie Ihr Leben für Gott öffnen und durch Jesus Verbindung mit Gott dem Vater haben, Frieden mit Gott und in Beziehung des Gebetes mit ihm leben und auf ihn hören, auf sein heiliges Wort in der Bibel, dann werden Sie eingefügt in die Kirche des Jesus Christus, die eine weltumspannende Kirche, zu der die Christen in China gehören, wie in Slowenien, wie in Nord- und Südamerika, wie überall auf dieser Welt. Eingefügt in diesen einen Leib des Jesus Christus. der seine Organisationsformen und Ausdrucksformen in vielen verschiedenen verfassten Kirchen hat. Das ist auch gut so, weil wir verschiedene Kulturen haben, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Traditionen. Manche Verschiedenheit ist schmerzlich, manchmal reiben wir uns, nicht alles ist nur schön, aber im Grundsatz ist das das Wesentliche. Eine Gemeinschaft des Leibes des Jesus Christus. Sie sollten das wissen. Es geht nicht darum, dass Sie in Ihrem Herzen ein paar religiöse Gedanken über Gott kultivieren, ich und Jesus und so, sondern Sie werden dann dazugehören zu der Gemeinschaft, das ist das vierte, Gemeinschaft der Heiligen, wie die Bibel sagt, derer, die zu Christus gehören. Und nur wenn Sie ein Teil des Leibes Jesu Christi werden, können Sie Ihre Aufgabe erfüllen. Denn Sie brauchen als das Körperteil die Unterstützung der anderen Organe. Sonst können Sie Ihre spezifische Rolle gar nicht wahrnehmen in dieser Welt. Und die anderen brauchen Sie und Ihre Ergänzung. Sie sind begrenzt und Sie sind ergänzungsfähig und bedürftig. Das ist eine Riesenchance. Und dann ist das Fünfte, eine Handvoll Leben. Das Fünfte ist, dass, wenn Sie Frieden mit Gott haben, im Gebet verbunden sind mit ihm, auf das Wort Gottes in der Bibel hören und in der Gemeinschaft der Christen leben, dann sendet er Sie zum Dienst in der Welt. In Ihrem Dorf, in Ihren Familien, in Ihren Städten, in den Regionen, Verantwortung zu übernehmen, wo es möglich ist, in Schulen und in Wissenschaft, in den Firmen, in der Politik, wo auch immer es Ihren Gaben entspricht. Aber fragen Sie, wo ist mein Platz? Und das gilt sowohl vor Ort, in Ihrem Dorf, in Ihrer Stadt, in Ihrer Region, in Ihrem Stadtteil, wie für ganz Europa. Ja, ich grüße euch in Sarajevo. Ich grüße euch in Serbien und in Kroatien und in Slowenien. Ich grüße euch und wir sind an eurer Seite und wir wünschen euch, dass ihr in eurem Leben spürt, dass die Kraft des gekreuzigten Jesus stärker ist als die trennenden Konflikte, die in euren Herzen, Köpfen und in der Politik immer noch eine große Rolle spielt und so viel Kopfzerbrechen macht, unter den Völkern des Balkans zum Frieden zu finden. Wir haben es auch in anderen Teilen Europas, da sind wir noch lange nicht am Ziel. Wir haben eine Vision, eine Handvoll Leben, Frieden mit Gott, im Gebet leben und auf sein Wort in der Bibel hören, die Gemeinschaft der Christen leben, konkret und dem Wohl der Allgemeinheit, der Menschen dienen. Dazu hat Gott uns gesandt, Friede sei mit euch, sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wenn ihr Angst habt, und wenn ihr Angst habt, dann und euch der Mut entsinkt, dann schlagt dieses Buch auf. In der Mitte, da wo die Gebete stehen, die Psalmen. Und dann betet. Betet dann, wenn euch die Angst den Hals so zuschnürt, dass euch in eurem eigenen Gebet kein eigenes Wort mehr einfällt. Dann betet. Wie Gott es in seinem Wort uns in den Mund legt. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Die Bibel ist voller Gebete, die ich bete, wenn ich zu feige, zu mutlos, zu müde, zu verzweifelt bin, um noch selber Gebete formulieren zu können. Und ich spüre, wie der lebendige Gott mich an die Hand nimmt und aufrichtet. Und dann sehe ich, wie er in der Welt, die immer wieder für mich eine Welt der verschlossenen Türen wird, aus Angst, die ich selber die Türen zumache, mich abgrenze, sage, ich kann mir das nicht leisten, auf den zuzugehen, die Hand der Versöhnung auszustrecken. Wie viel Familien oder wie viel Eheleuten ist Streit, in wie viel Familien ist Hass und Streit und mit ihren Nachbarn und das Mobbing in ihrer Firma. Vielleicht sitzen hier Chefs, denen Gott in diesem Augenblick in ihrem Gewissen sagt, so wie sie mit diesem Mitarbeiter umgegangen sind, um ihn rauszuekeln. Das wird vor Gott auch nochmal zur Sprache kommen. Vielleicht rührt ihr Gewissen sie und sie sagen, ich will das loswerden, ich will Vergebung haben und ich will mein Verhalten ändern. Das ist, gehen Sie zu diesem Kreuz und Sie werden merken, er gibt Frieden, Vergebung der Schuld und Bewegungsfreiheit, dass Sie ein Segen werden können in Ihrer Firma, in Ihrer Familie, in Ihrem Stadtteil, in Ihrem Dorf, in unserem Land, in Europa. Die Menschen hungern danach. Verstehen Sie, das ist ein weiter Horizont. Eine Handvoll Leben, 5 Dinge. Frieden mit Gott, ein Leben im Gebet, ein Hören auf das Wort Gottes in der Bibel, ein Leben in der Gemeinschaft der Christen und bereit zum Dienst für die Menschen in der Gesellschaft. Dazu lade ich Sie heute Abend ein. Wenn Sie gehört haben, dass Gott Sie in Ihrem Gewissen angesprochen hat, und Sie sagen, ich möchte das, wie mache ich das? Dann ist das ein weiter Weg, ein lebensverändernder Prozess, der nicht so auf einmal geht. Aber einmal hat er den Beginn, wie das Leben, das ein langer Prozess ist, mit der Geburt seinen erkennbaren Anfang hat, obwohl schon ein Vorgeschichte im Verborgenen gab in Schwangerschaft und so. So hat jeder schon seine Geschichte mit Gott. Aber es könnte sein, dass heute viele da sind, die sagen, ich möchte, dass das erkennbar wird. Ich möchte wirklich verbindlich, und das tue ich vor Zeugen, und das soll erkennbar sein, weil nur was erkennbar wird, hat Folgen fürs Leben, für die Beziehungen und für das Leben in der Gemeinschaft.